Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war schon mal wieder die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Peter, zurück aus der Sommerpause beide. Und wir greifen heute mal wieder in den Werkzeugkasten. Wir haben eine Methode mitgebracht, das Tetralemma. Und wir haben zwei spannende Cases mitgebracht. Ist ja immer das Feedback von euch, möglichst praxisnah an Fällen aus der realen Welt. Ich habe ein privates Beispiel mitgebracht, tatsächlich so eine kleine Lebensentscheidung, auf die man das Tetralemma anwenden kann. Und später mit Peter, mit dir noch ein berufliches Beispiel. Also ich glaube, dadurch gewährleisten wir auch die Übertragbarkeit. Deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Du weißt jetzt, um was es geht, kannst dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an.
Ja, schön, dass du noch dabei bist. Viele sind meistens dabei, viele treffen also die positive Entscheidung. Ist anscheinend kein Dilemma, diese Entscheidung. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Dilemma und dem Tetralemma?
Okay, also Tetralemma, wie der Name Tetra vielleicht schon so ein bisschen andeutet, hat quasi vier Seiten. Und das Ganze kommt so ein bisschen aus der Soziologie, in der sozialen Arbeit, im Coaching, bei so Strukturaufstellungen wird es genutzt. Und hat aber seinen Ursprung irgendwie im indischen Buddhismus. Also da gibt es quasi auch dieses Tetra. Und ich würde die Methode einfach mal ganz kurz beschreiben, wie man da vorgeht. Und dann können wir in den Transfer direkt reingehen auf unsere beiden Use Cases. Genau, also im Prinzip ist es so, es wird bei Entscheidungen angewendet, wo man sich zwischen zwei Optionen entscheidet, ne? Also zwischen Option A, B. Und du hast ja schon Dilemma gesagt, oft wird es auch angewendet, wenn man sich nicht so recht zwischen Option A und B entscheiden kann, ne? Also entweder beide sprechen mich nicht so wirklich an, ne? Das ist so eine Dilemma-Entscheidung, hat mir auch eine Folge damals mit dem Thomas Lahnthaler zu Dilemma-Entscheidungen. Oder auch, wenn beide Optionen irgendwie so einen gewissen Reiz haben und relativ nah beieinander liegen. Genau, und dann würde ich einfach mal die vier Seiten quasi dieses Rechtecks beschreiben. Also die eine Seite ist quasi Option A. Mhm. Die zweite ist Option B, ne? Also
zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann, sozusagen, diese beiden?
Ja. Zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann, ne? Oder ja oder nein. Ne? Es kann doch so eine Ja-Nein-Frage sein, soll ich das tun oder nicht? Hm. So, und dann der dritte Schritt wäre, sich zu überlegen, oder die dritte Option heißt sowohl als auch. Also so ein bisschen der Kompromiss oder eine Kombination aus beiden. Und das vierte ist keines von beiden. Also weder A noch B.
Da fällt mir ein, ist Tetra nicht das Zeichen für 5. Ist quasi noch nicht 4. Kommt da nicht noch eine fünfte Option dazu?
Ja, sehr gut aufgepasst. Da wird nämlich noch, also dieses ursprüngliche Indische hat 4. Ja. Und es wurde noch eine fünfte dazu gebaut. Und die heißt dann all dies nicht und selbst das nicht. Oh. Also wenn man durch diese vier Schritte durch ist, ja, ist es oft so, dass sich der Prozess, durch den Prozess, den man da quasi so durchdenkt, die Ausgangsfrage oder Entscheidungssituation tatsächlich oft verändert. Und man stellt fest, okay, vielleicht liegt ja was ganz anderes dahinter. Oder muss ich diese Entscheidung jetzt treffen? Oder stellt sich eigentlich eine ganz andere Frage? Und das soll dieses all dies nicht und selbst das nicht so ein bisschen symbolisieren als fünfte Option, sich dann wirklich nochmal bewusst zu hinterfragen, naja, steckt da vielleicht nicht was ganz anderes dahinter? Wie gesagt, kommt aus dem Coaching, kommt aus Strukturaufstellungen, wird in der sozialen Arbeit oft genutzt. Genau, und das Interessante ist wirklich dran, quasi diesen Prozess durchgehen.
Also klassisches Beispiel dann ja eigentlich immer, wenn du erstmal in diesem einen oder anderen festhängst, was ja oft Pro und Kontras gibt und ja, man nicht so genau beschreiben kann, vielleicht welches, ja, dieser beiden Optionen jetzt besser sind. Es hat alles Vor- und Nachteile. Manchmal tut man sich ja vor allen Dingen deswegen so schwer, weil man, ich sag mal, vielleicht beide nicht das Optimum haben, ne? Oder wenn man kennt jetzt deren Stärken und Schwächen und würde gerne die Stärken beider Optionen haben vielleicht, ja, ne? Aber man kann sich nicht so richtig entscheiden, hängt fest. Oder man hat vielleicht auch begrenzte Ressourcen, nur ein bisschen Geld oder ein, ja, bisschen Zeit, und ja, und man kann eben nicht beides tun. Das ist ja diese typische Grundlage. Wie würde man da jetzt rangehen?
Im Endeffekt, also vielleicht um das jetzt abzuschließen nochmal, haben wir ja schon bei vielen anderen Methoden auch, das predigst ja du immer, zu sagen, okay, nicht sofort in die Entscheidung reingehen, sondern erstmal Optionen anschauen, ne? Messkriterien und Optionen vielleicht erweitern. Aber ich glaube, um es anschaulich zu machen, machen wir es einfach mal an dem Beispiel durch. Ich glaube, dann wird es auch viel klarer als nur die graue Theorie. Ich würde mal mit einem privaten Beispiel anfangen, was tatsächlich uns als Familie gerade so ein bisschen umtreibt. Mein Sohn geht in die 10. Klasse Gymnasium, Bayerisches Gymnasium. Es ist so, nach der 10. Klasse hast du automatisch deine mittlere Reife, was quasi dem Realschulabschluss entspricht, und kannst dann in die Oberstufe vorrücken. In Bayern gibt es das G9, also das heißt nochmal 3 Jahre am Gymnasium Oberstufe und dann die allgemeine Hochschulreife. Und der war jetzt schon ein paar Mal so am Überlegen, ob er nicht sagt, naja, ich mache vielleicht nach der 10. Schluss, habe meine mittlere Reife und mache dann was Praktisches und mache erstmal eine Ausbildung. Ja, das wäre quasi Option A, also nach der 10. Klasse raus, mit der mittleren Reife automatisch abschließen, irgendeinen Ausbildungsberuf machen, Studium ja, nein, kann man ja dann später immer noch entscheiden. Oder eben in die Oberstufe vorrücken, 11., 12., 13. Klasse und mit der allgemeinen Hochschulreife abschließen. Ne? Das wäre quasi Option A und Option B. So, und jetzt könnte man sich überlegen, okay, dritter Schritt, was wäre sowohl als auch? Also gibt es eine Variante, die quasi beides kombiniert oder die so eine Mischung aus beiden ist?
Mhm.
Genau, und da ist mir dann, als ich jetzt das mal durchgespielt habe mit dem Tetralemma für mich in der Vorbereitung auf diese Folge heute, ist mir eingefallen, naja, mal zu gucken, okay, ist die Motivation, eine Ausbildung zu machen? Ne? Eine Kombination aus beiden könnte auch sein. Ich mache jetzt die Oberstufe, dass ich mal diese allgemeine Hochschulreife einfach in der Tasche habe und dadurch quasi alles studieren kann, was ich potenziell studieren möchte. Ne? Vielleicht vorausgesetzt noch der Numerus Clausus. Und mache dann eine Ausbildung.
Mhm.
Weil wenn jetzt die Ausbildung im Vordergrund steht, zu sagen, ich möchte eine Ausbildung machen, ist es ja grundsätzlich erstmal egal, ob ich das nach der 10. Klasse oder nach der 13. Klasse mache. Genau, also das könnte eine Kombination aus beiden sein, ne?
Es könnte auch sein, dass er erst die Ausbildung macht, so wie ich zum Beispiel, und dann später nochmal das Fachabi nachmacht, oder wie heißt das bei euch? Also bei mir war es,
genau,
zum Beispiel mein Abitur erst nach der Ausbildung gemacht.
Genau, ist die Berufsoberschule und dann hast du quasi eine fachgebundene Hochschulreife.
Also das wäre halt beides, weil hier das Thema nicht unbedingt, also hier zum Beispiel sagt man, okay, Zeit wäre jetzt hier vielleicht nicht das Problem unbedingt.
Genau, richtig.
Na, ich muss mich nicht in einer gewissen Zeit entscheiden oder ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, also kann ich auch beides machen, mache ich halt sequenziell.
Genau, also das wäre eine Kombination. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, es wäre sowohl als auch? Also wir haben jetzt schon 2 Optionen, die sowohl als auch, ne? Also wir haben ja quasi Option C und D durch diese sowohl als auch jetzt generiert.
Na, ich kenne duales Studium,
ja,
sowas in der Form vielleicht, gibt es sowas wieder? Also das kommt mir ein bisschen drauf an natürlich, auch auf den Bereich, wo ich irgendwie sehr, sehr stark fachlich eigentlich dabei bin und dann eben aber auch zum Schluss trotzdem dann mein Studium machen kann. Das ist dann halt beides miteinander verbunden. Wenn es sowas in dem Bereich gibt, ne, ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, ob es die Option gibt. Also so könnte man jetzt überlegen, was ist dann da für mich eigentlich relevant, wenn ich am Ende sagen möchte, ich würde schon gerne noch, vielleicht weil ich noch gar nicht weiß, was mir gefällt, ich aber an bestimmten Sachen interessiert bin, ich möchte gerne das Handwerk oder auch die Fähigkeiten erlernen, aber irgendwie würde ich mir auch gerne auch offen halten, dass ich das und das mache, dann könnte man ja auch sagen, hey, ich mache erst das eine und dann mache ich was anderes hinterher, was darauf aufbaut, so in der Form, ich kombiniere das so ein bisschen. Das sind aber, man merkt schon, das ist jetzt nicht ein beides, wie ich mache beides parallel, ne? Also das heißt jetzt nicht, die ist natürlich auch ein Gedankengang, ich mache die Ausbildung und nebenbei noch gehe ich zur Abendschule irgendwie und versuche irgendwie dort mein Abi zu machen.
Na, das würde schon in dieses sowohl als auch, weil das ja eine Kombination aus A und B, ne? Das würde in dieses sowohl als auch Kategorie fallen.
Genau, es würde auch da reinfallen, aber ich meinte so ein bisschen die Gedankengänge, beides zu machen, führen halt kreativ zu solchen Lösungen, die nicht gezwungenermaßen ein klassisches beides, ich muss beides parallel gleichzeitig machen,
sein
müssen, sondern
sequenziell sein.
Sequenziell eine Mischung aus, also zum Beispiel, man kann das immer ganz gut erklären, jetzt sage ich mal, ich habe einen 10-Euro-Schein. Und ich entweder sage ich so, ja, ich kaufe mir jetzt für 10 Euro Süßigkeiten oder für 10 Euro Getränke.
Ja.
Ich kann natürlich auch für 5 Euro Süßigkeiten und für 5 Euro Getränke kaufen.
Genau.
Das wäre so dieses klassische
beides
machen.
Genau.
Dann eben von beides ein bisschen weniger.
Richtig, genau.
Okay.
Und du siehst jetzt, wir haben schon 5 Optionen. Mir fällt sogar noch eine 6. ein. Ich habe letztens mal gehört, es gibt auch ein, ich glaube, triales Studium heißt. Also da machst du Ausbildung. Du machst quasi eine Meister, wie heißt es, Meisterausbildung, Meisterschein. Ja. Und ein Studium. Und das wird oft im Handwerk tatsächlich genutzt, weil dieser Studiumsanteil ist oft dann so ein bisschen die BWL, also das Thema Betriebswirtschaft, vielleicht auch so ein bisschen Personalwesen und sollte ich dann nochmal mehr auf quasi deinen eigenen Betrieb laufen lassen.
Genau. Wie lange wäre denn jetzt das Fachabi oder das Abi, was er jetzt machen müsste? 2-3 Jahre?
Also das G9, also die allgemeine Hochschulreife wären 3 Jahre. Das war mal verkürzt zwischendrin und jetzt sind es nochmal 3 Jahre.
Es kommt natürlich darauf an, was er da machen will. Ja. Ne? Also wenn er jetzt auch vielleicht auf die Uni möchte, vielleicht dann irgendwie die tatsächlich die total akademische Karriere zu machen, hatte ich damals zum Beispiel nicht im Kopf und habe gesagt, naja gut, ich habe ja schon eine Ausbildung.
Ja.
Dann kann ich mit einem Jahr auch das Fachabi nachholen, könnte an einer technischen Hochschule studieren.
Ja.
Also es heißt, man könnte natürlich auch so beides machen in kürzerer Zeit. Also man muss nicht 3 Jahre lang studieren und dann nochmal 3 Jahre Lehre oder andersrum.
Genau, du kannst eine fachgebundene Hochschulreife kannst du in 2 Jahren machen, ne?
Genau. Ich hatte eine Handwerksausbildung, hatte dann ein technisches Abi oder Fachabi, sagt man dann.
Ja.
Ein Fachgymnasium mit einem Jahr und konnte dann auf eine technische Hochschule.
Ja.
Und habe dann einen Bachelor gemacht. Ich habe dann später noch promoviert, aber da hatte ich schon meinen Master. Das heißt, also das weißt du ja nicht, was dann passiert. Also so weit dann so vorzudenken, brauchst du dann nachher gar nicht mehr und geht dann auch trotzdem irgendwie.
Genau, also dieser dritte Schritt, sowohl als auch, ne, mach eine Kombination, beziehungsweise dann der nächste, keines von beiden. Also zu sagen, okay, was gibt's denn noch an Optionen? Ne? Und bei keines von beiden ist mir dann eingefallen, naja, okay, du kannst dann mit der Reife rausgehen, keine Ausbildung machen und kannst zum Beispiel gründen. Er hat zum Beispiel aktuell eine Gründungsidee, wo er quasi Startup-Gründer wäre. Ja, jetzt würde jeder würde sagen, wenn du dich erinnerst an unsere erste Folge, Perspektive der Vorsicht. Die Perspektive der Vorsicht würde sagen, bloß nicht, ne? Hast du keine Ausbildung, keinen Abschluss in der Tasche. Aber das wäre quasi die Option keines von beiden.
Ja.
Könntest du sagen, ne? Keine Ahnung.
Perspektive Mut würde sagen, mach's auf jeden Fall, weil
genau.
Fail fast. Und dann hast du halt vielleicht maximal 1 oder 2 Jahre verloren an Zeit, aber viel gelernt.
Genau, kannst immer noch eine Ausbildung anfangen.
Ganz klar, ne? Also
genau, also das wäre keines von beiden.
Ich habe mit 25 angefangen zu studieren zum Beispiel. Also das und andere noch später, also das ist gar kein Thema, ne?
Ja, schau, ich habe mit 42 nochmal ein zweites Studium angefangen, ne? Also.
Genau, und ich habe mit, jetzt muss ich gerade überlegen, 35, 34 gegründet. Also siehst du, also wie man es macht, ist eigentlich auch egal. Ich meine, klar, hinten raus, gerade so beim Familienkommen und sowas, wird so ein Studium manchmal schwer, ne? Weil das dann natürlich auch,
ja.
Entweder ist man schon durch das Gröbste, sag ich mal. Aber so, wenn man natürlich mitten in dem Familienaufbau ist, ist es finanziell und zeitlich manchmal schwierig. Okay, also genau, man macht was ganz anderes. Man kommt mal raus aus dieser Schleife,
genau.
Sich immer nur hin und her zu wälzen und sagt, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich was ganz anderes mache? Und ganz anders heißt ja auch eigentlich eine Option schon, das ist ja auch eine Variante davon, nämlich was anderes zu machen, ist ja meistens nichts zu tun.
Ja.
Also man kann ja auch nichts tun manchmal.
Genau.
Ne? Also das ist ja auch eine Option, also gar nichts zu tun.
Genau, also keines von beiden richtig, ja. Nichts zu tun. Ich muss diese Entscheidung gar nicht treffen.
Also zum Beispiel, das ist ja auch bei Dilemma manchmal eine tatsächlich ziemlich gute ein Ratschlag, der sich aber wild anhört. Ich stehe in einem Dilemma, habe ich hier tatsächlich einen Handlungszwang? Wenn nicht, sitzt das mal kurz aus. Ja, also das ist ja so, weil du hast da 2 gleichwertige Optionen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn man sich nicht entscheiden kann, Tobias, dann kommen wir mal wieder so ein bisschen auf das Mathematische, dann ist ja der Fehler, den ich machen kann, fast minimal. Und wenn der minimal ist, kann ich was tun?
Ja, da hüpft die Münze bei mir in der Hosentasche. Münzwurf.
Also würdest du jetzt deinen Jungen eine Münze werfen lassen?
Das ist ein gutes Ding, haben wir tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Ich kann es kaum fassen, dass ich das noch nicht mit ihm gemacht habe. Aber ich erinnere mich an unseren Workshop, wo wir diese Entscheidungssituation hatten, wo der auch uns ganz entgeistert angeguckt hat. Seid ihr bekloppt, ihr zwei, so eine wichtige Lebensentscheidung irgendwie mit einer Münze treffen? Und dieser Oh-Shit-Moment, als die Münze auf der falschen Seite gelandet ist, das war doch göttlich, ne? Vielleicht gibt's ja auch so einen Oh-Shit-Moment.
Aus seiner gefühlten falschen Seite, ne? Das war ja genau das Thema und da hat er ganz stark das Gefühl, der Bauch aus ihm gesprochen.
Ja.
Und gerade bei so, ich sag mal, persönlichen, privaten Entscheidungen ist ja schon auch wichtig, dass man da emotional dahinter steht. Das ist, und wenn man dann so ein Gefühl da mal so tief dann in sich auch spürt, kann das schon helfen, ne? Also, ja.
Genau.
Also wir hätten also die Option, was anderes zu tun, ne? Da kann man auch theoretisch richtige Kreativ-Sessions jetzt machen. Vielleicht im Privatbereich zu sagen, hey, Oma, Opa, Mama, Papa, Freunde, wen auch immer, mal zusammenrufen. Was findet ihr denn eigentlich alles cool? Was hättet ihr vielleicht nochmal gemacht?
Ja.
Holt sich, ne, Ideen von jemand anders ab? Man kann im Beruflichen Workshops machen, von, kennen wir alle, Brainstorming bis hin zu richtig systematischen Kreativmethoden.
Ne? Kopfstandmethoden, genau,
TRIZ. Oder auch morphologischen Kasten, kennen wir auch, TRIZ, genau, SIT, Systematic Inventive Thinking nutzen wir viel in unserem Workshop. Also da gibt es viele, viele Sachen, wie man sich sehr einfach, aber auch sehr systematisch zu Ideen finden kann. Also das ist dann dieses komplette Neudenken.
Genau, das ist das Schöne an der Methode, dass quasi dieser Schritt 3 sowohl als auch dieses keines von beiden Kreativität anregt und überlegen lässt, hey, das gibt ja mehr als quasi diese zwei Seiten der Medaille.
Ne? Manchmal öffnet das ja einfach mal so diese Blockade im Kopf. Also
genau.
Natürlich wird nicht jede dieser Sachen, die du jetzt gerade sagst, immer passt. Natürlich hat man dann auch so, nee, wir haben einen Handlungszwang zum Beispiel. Ja, wir können nichts machen. Oder wir können auch nichts anderes machen, weil für uns ist es vorgegeben, so, also kommt dann raus, weil das und das, und dann merkt man schon, alles klar, aber können wir denn noch beides machen oder wie können wir beides machen oder und so weiter, also das gibt dann schon diese Möglichkeit, ne?
Genau, und das bringt mich jetzt quasi zu diesem fünften Schritt, den es gibt, diesen all dies nicht und selbst das nicht, weil in diesem Prozess fallen dir ja plötzlich Sachen auf, also was mir dann aufgefallen ist, war dieses Zeitliche, ne? Wir haben jetzt darüber diskutiert, du kannst ja auch quasi die allgemeine Hochschulreife machen und dann eine Ausbildung machen. Warum ist diese Option auf den ersten Blick nicht so attraktiv? Zeitlich, weil jemand sagt, naja, da verliere ich ja dann nochmal 3 Jahre. Aber verliere ich wirklich 3 Jahre? Und wer sagt, wann ich irgendwo in ein Berufsleben reinsteige, ne? Also.
Genau, verliere ich das oder gewinne ich Erkenntnisse oder beziehungsweise ich habe ja, das ist ja auch eine Drehtür in Anführungsstrichen. Ich könnte ja jederzeit auch in eine Ausbildung aussteigen und das Studium machen.
Genau, richtig.
Beziehungsweise das Abitur dann machen, ne?
Genau, also, und da hilft mir dieser Schritt all dies nicht und selbst das nicht, weil der einfach nochmal so einen Schritt zurücktreten lässt und sagt, naja, okay, also geht's jetzt wirklich drum, eine von diesen Optionen oder muss ich mir nicht vielleicht andere Fragen stellen? Muss ich mir nicht die Frage stellen, was sind denn so vielleicht diese unbewussten Glaubenssätze in der Familie, in der Gesellschaft, was quasi so die Erwartungshaltung von außen, ne? Welche Erwartungshaltung kommt denn jetzt aus dem Elternhaus da drauf? Was ist denn eigentlich das, was ich selbst will? Also das leistet für mich dieser fünfte Schritt und lässt nochmal so.
Will ich vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr machen?
Genau.
Will ich vielleicht mich im Verein engagieren, will ich einfach nur arbeiten gehen erstmal, um Geld zu verdienen und mich nicht darüber Gedanken zu machen, dass ich in irgendwas investiere, was ich später vielleicht nutze.
Genau, also will ich erstmal 20 Sachen ausprobieren, ne? Keine Ahnung, will ich sagen, ich habe 2, 3 Praktikas gemacht, aber irgendwie reicht mir das noch nicht und ich nutze ein Jahr und mache jede Woche ein anderes Praktikum.
Ne? Genau, und jetzt kann man natürlich genau bei den Glaubenssätzen nämlich fragen, die kommen ja aus einer Vergangenheit.
Ja.
Also die kommen auf Basis, ich sag mal, unserer, jetzt bei unseren Kindern würden die ja auf unseren Erfahrungen basieren, dass wir unseren Kindern das ja, ich sag mal, mantramäßig über Jahre unbewusst und mit Sicherheit immer auch in einem guten, wie sag mal, wohlwollenden Art, ne, wir wollen ja das Beste für unsere Kinder, aber eingetrichtert haben, sag ich's mal.
Ja.
Und jetzt ist es vielleicht bei uns so gewesen, dass wir früher immer eine Arbeitgeberwelt gehabt haben und da war es immer wichtig, dass man definitiv vorsorgen muss, weil man sonst später extreme Schwierigkeiten hat. Und gleichzeitig haben wir ja auch noch eingetrichtert gekriegt von unseren Eltern, man muss unbedingt bei einem Unternehmen sein, das ist ganz wichtig. Mhm. So, und jetzt könnte man ja genau das mal hinterfragen, ist es eigentlich noch so? Sind wir nicht eigentlich in einem Arbeitnehmermarkt gelandet und wie sieht es eigentlich in der Zukunft aus und ist nicht vielleicht derjenige, der sein berufliches Leben auf 40 Jahre auslegt, vielleicht der ganz schnell nach 5 bis 10 Jahren mal traurig in der Ecke sitzen kann, weil
es den Job nicht mehr gibt, ne? Weil sein
Job, den Job nicht
zu
mehr gibt,
80% automatisiert ist.
Oh ja, oder auch eben, weil die Märkte heutzutage so krass sich ändern, dass man sich hätte vor Jahren nicht vorstellen können, dass eine Automotive-Branche auf einmal Arbeitsplätze abbaut in Deutschland.
Deine Ex-Kollegen, ne, die Motorenentwicklung machen.
Naja, ich sage ja nicht umsonst, warum ich vor ein paar Jahren meinen hochbezahlten Job aufgegeben habe. Ja. Also das ist ja auch nicht so, dass man das nicht hätte sehen können. Aber prinzipiell ist es so, dass das sich natürlich oft man nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will, weil ja Unsicherheit, und das haben wir ja schon oft besprochen, in Entscheidungen uns auch Angst macht. So, und diesen Gedanken mal zur Seite, auch diese stabilen Glaubenssätze, die uns ja irgendwie ja Sicherheit geben, ja?
Ja,
mal zu hinterfragen, weil sie uns ja auch ein bisschen hindern daran, eben aus diesem Dilemma herauszukommen, das ist halt eben dann das Schöne an dieser Methode, ne? Also.
Genau, und das leistet quasi dieser fünfte Schritt in meinen Augen. Und ich glaube, der funktioniert aber nicht, wenn du den am Anfang machst. Also ich glaube, du brauchst diese Sequenz, ich schreibe mir erstmal Option A, B auf und dann mach diese sowohl als auch und keines von beiden, weil diese Fragen, finde ich, tauchen eigentlich erst in diesem Prozess auf, wo du sagst, Moment, okay, ja, ich verliere 3 Jahre, aber was ist eigentlich das Problem? Ja, also warum ist das keine Option für mich? Warum habe ich die vorschnell gedanklich verworfen? Ne? Wer spricht denn da? Das ist unüblich oder das macht man nicht oder das ist nicht opportun. Ne? Ja. Wer spricht denn daraus? Bin es ich? Oder ist es was ich über Jahre irgendwie gesehen, gelernt, mir abgeguckt habe?
Da fällt mir gerade was ein, was wird passieren, wenn du so Entscheidungen triffst? Vielleicht haben das die einen oder anderen auch schon von unseren Zuhörerinnen gemerkt, die immer wieder auf so Tools und auch Denkweisen zurückgreifen. Die werden ja jetzt nicht per se abgehen wie eine Rakete, weil immer die beste Entscheidung rückwirkend war. Ne? Das ist ja auch ein bisschen so ein Outcome-Bias, sondern die Entscheidung heißt ja, ich treffe Entscheidungen, ich sag mal, im Sinne meiner Ziele, ne? Und versuche die auf Basis der vorhandenen Informationen bestmöglich zu treffen und der Rest ist halt eben auch ein bisschen Glück oder Pech in der Zukunft. So, dennoch merkt man schon, dass man oft Entscheidungen anders trifft als die Masse.
Ja.
Und das finde ich manchmal emotional schwierig. Weil du ja schon auch als normaler Mensch, wenn du jetzt zum Beispiel genauso wie du gehst jetzt durch deine Entscheidung, auf einmal kommst du halt drauf, hey, ich habe diesen Zeitdruck gar nicht, ich kann eigentlich auch mal was ganz anderes machen, lass es mal zu mir kommen und jetzt triffst du so eine Entscheidung und alle drumherum, oh, das können die gar nicht verstehen.
Ja.
Weil, und das macht dich auch, also das, ich finde schon, dass das auch ein bisschen schwierig ist, also weil manchmal ist es schön, aber es ist natürlich auch,
du exponierst dich, ne?
Ja, und keine Entscheidung ist ja für dich auch hundertprozentig sicher. Deswegen sind wir ja hier in einer Methode, weil es die schweren Entscheidungen sind, ja?
Ja.
Und eine Entscheidung bei 50 plus X hatten wir damals den Staatsanwalt zu treffen und dazu zu stehen.
Ja.
Bei Entscheidung auch vielleicht mit gefühlter Tragweite. Das ist ja nicht einfach. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind ja Herdentiere. Drumherum die ganz normale Masse, die eben ganz normal ihre Entscheidungen trifft, wie seit jeher, nämlich durch genau solche Heuristiken, signalisiert er jetzt, das verstehen sie aber gar nicht oder das würden sie jetzt nicht so tun. Das
ist komisch, ja.
Das ist schon, ich weiß nicht, ob der eine oder andere Zuhörer kann uns ja mal schreiben, ob sie sich da auch manchmal so fühlen, als wenn man so ein bisschen der Einzige ist, der so gegen Strom läuft.
Mhm. Ja, das bringt mich vielleicht auch zum Punkt, dass wir vielleicht mal in die Unternehmenswelt schauen. Ne? Also, als du das gerade beschrieben hast, das Thema Innovation.
Ja.
Fällt da genau in diese Richtung rein. Also zu sagen, wir können ja durchaus mal die Automobilbranche nehmen und mach mal so ein Beispiel, eine Entscheidung irgendwie in der Automobilbranche. Ein Automobilzulieferer, der jetzt eine Portfolioentscheidung macht und sagt, ich, keine Ahnung, wie mache ich weiter? Mache ich das bestehende Produkt weiter?
Kann ich dir sogar konkret sagen.
Ja, dann lass uns die machen.
Es war tatsächlich genau eine Entscheidung, machen wir jetzt Option A, heißt den noch geileren Verbrennungsmotor.
Mhm.
Ne, war ich live dabei mit einem extrem coolen, technisch für mich als Ingenieur wahnsinnig tollen Kurbeltrieb, der sich verstellen kann und damit verbrauchsoptimal alles macht und also wirklich.
Also alle Ingenieure kriegen feuchte Augen.
Ja, wirklich. Also da waren wir alle Feuer und Flamme, das muss man auch so sagen. Oder machen wir B in Anführungsstriche einfach einen ganz kostenoptimierten Motor, der in einem Punkt total super fährt und damit im Endeffekt, ja, ich sag mal, wenig kostet, vielleicht nicht ganz so viel bringt, ja, aber dafür irgendwie wenig kostet und trotzdem aber ausreichend ist, ne? Also es war so ein bisschen diese Wahl zwischen A, diesem technologischen Meisterwerk, der eierlegenden Wollmilchsau, die alles kann, die dann wahrscheinlich auch viel Arbeit, viel Kosten und weiß ich was ist, wo aber alle Ingenieure glänzt haben, oder nimmt man all sein Wissen und baut mal diesen einen Motor aus den letzten 30 Jahren zusammen, wo man alles reinpackt und sagt jetzt so, da machen wir alles mal so, dass er super verbrauchsoptimal ist, aber auch super günstig. Mhm. Also nicht so ein komplexes, ne, ist auch schwer, ist auch eine Herausforderung, hört sich jetzt irgendwie doof an,
also,
aber haben wir die Herausforderung. Ey,
für Ingenieure ist es eine mega Herausforderung, weil Ingenieur will ja immer so viel wie möglich.
Genau. Also nicht nur immer alles, sondern wirklich so lean wie möglich, ne, dann nicht kompliziert, damit er nicht so kaputt geht und so weiter. Du musst ja
Sachen weglassen, ne?
Das waren die Optionen A und B. So, ja. Und wo stecken wir jetzt rein? Das Geld, die Manpower, das ist ja auch alles Ressourcen, ne? Und dann könnte man natürlich überlegen.
Was wäre jetzt hier sowohl als auch?
Sowohl als auch wäre zum Beispiel wieder eine typische Überlegung. Wir machen so wie immer irgendeinen Kompromiss dazwischen.
Mhm.
ne, wir machen es jetzt nicht so. Das war dann damals, war es so ein Gelenk, so ein richtiges Gelenk im Kurbeltrieb, so verstellbar. Und das andere wäre ganz normal, ich weiß nicht, für die Leute draußen vielleicht nicht ganz so spannend, einfach wie man es normalerweise kennt, mit einem Pleuel, was einfach eine Kurbelwelle sich bewegt. Mhm. Und so ein Zwischendring wäre gewesen sein, man nimmt einen Pleuel, was sich zum Beispiel mechanisch verstellen lässt, oder man nimmt, da gab es so Zwischenvariationen, also eine gewisse, das Spektrum dazwischen hätte man machen können, dass man sagt, ja, ich kann mich zwar nicht so ganz von diesem totalen technologischen Meisterwerk verabschieden, weil ich will ja Vorsprung durch Technik, ne? Ich war ja lange bei Audi, das war immer wichtig.
Ja.
Und gleichzeitig will ich aber auch nicht so teuer werden oder so mechanisch kritisch werden, weil das war so schon auch nicht klar, ob man das schafft.
Ne? Ja, du hast ja vielleicht unterschiedliche Kategorien im Produkt, ne? Keine Ahnung, Verbrauch an Kraftstoff, Größe, keine Ahnung, Kraft, Drehmoment, whatever.
Genau.
Und du sagst dann, in einer Kategorie mache ich quasi den Vorsprung durch Technik. Da mache ich wirklich das, was den aktuellen Stand der Technik nochmal auf den Kopf stellt vielleicht, ne? Wo man sagt, da brauche ich jetzt alle meine Ingenieurs-Brainpower. Und in den anderen vier Kategorien gehe ich den anderen Weg und sage, okay, da versuche ich jetzt zu reduzieren.
Richtig.
Da mache ich nochmal den Kompromiss. Da sage ich, okay, da mache ich jetzt weniger davon, da mache ich es effizienter, da reduziere ich die Anzahl der Teile, Schräubchen, die Anzahl des Aluminiums, Stahls, was da verbaut wird und so weiter und so fort. Das wären sowohl als auch, ne?
Genau, sowohl als auch ist auch natürlich beides zu machen. Mhm. Also wie du schon sagst, also ich mache einfach beides. Ich baue meine Mannschaft noch größer auf und mache im Endeffekt, steckt noch mehr Geld rein und die eine baut den Motor und die andere den.
Okay.
Ne? Und also das auch, und jetzt komme ich gleich dazu, man konnte sich also schon damals nicht entscheiden, ich war ja in der Vorentwicklung, also schon ja, noch bevor das in die Serie ging, man konnte sich damals schon nicht entscheiden und hat sich, weil ja die Taschen auch voller Geld waren und es lief ja gut, hat man sich entschieden, einfach alles zu tun.
Okay.
So wie es dann so oft so ist, wir können nicht loslassen, weil Nein sagen ist super schwer.
Ja.
Man müsste jetzt priorisieren. Also hat man sowohl das technologische Meisterwerk gebaut, als auch weiter in der anderen Abteilung versucht, diesen, ja, ich sag mal, super effizienten Motor zu bauen, so ein bisschen, das war ja auch im VW-Konzern so ein bisschen aufgeteilt, und man hat sogar zwischendrin weiter sogar diese Kompromisse versucht zu bauen.
Mhm.
Also irgendwie alles, man hätte sicherlich auch alles auf eins setzen können, wer weiß, was man denn da hätte erreichen können, aber man hat irgendwie alles gemacht.
Okay.
Also das war eigentlich die Lösung dieses Dilemmas, wir kriegen mehr Ressourcen.
Okay.
Und es lief damals noch gut so.
Aber zum keines von beiden Schritts hat er nicht gekommen.
Genau, das war in dem Fall so natürlich immer so ein gefühlter Handlungszwang. Wir mussten ja definitiv was tun, und da komme ich jetzt auch gleich dazu, man musste ja immer höher weiter. Man hat ja gar nicht darüber nachgedacht, ob keines eine Option war, und war gefühlt damals auch nicht.
Mhm.
Also wir mussten eine Verbesserung machen, weil der BMW, der Mercedes, der wäre jetzt gekommen und wäre an uns vorbeigezogen. So war die gefühlte Lage bei uns. Also wir mussten definitiv uns was einfallen lassen. Was kann ich jetzt gleich schon sagen? Im Nachhinein tatsächlich sich ja nicht bestätigt hat.
Mhm.
Weil, was ist eigentlich gekommen? Wir haben nämlich auch anderes nicht gemacht, weil anderes war nämlich genau in der Phase, wo ich dann nachher auch ein halbes, dreiviertel Jahr später gewechselt bin. Es gab ja schon die Option, E-Maschinen zu machen.
Mhm.
Und das war ja was ganz anderes. Also, um das mal klar zu sagen, was ganz anderes als das, was eigentlich so ein Automotive-Unternehmen im Antrieb kannte. Und da hätte man ja auch sein Geld reinstecken können. Man hätte ja auch das besser, das hatte man aber nicht getan. Man wollte das nicht. Ich war noch dabei in den Runden, wo 95% massives Budget dahin gegangen ist und 5% dahin.
Mhm.
Und solche Sachen. Und da hatte Tesla schon angefangen zu produzieren.
Ja.
Und dieses andere hat man also auch nicht gemacht. Und dann kam so nach und nach ja die Zeit, dieses alles machen, das ist nämlich immer das Problem, wenn man alles macht, beides macht, und man kommt nicht zu solchen Ideen, wie wir es vorhin hatten, mit ich finde einen guten Kompromiss oder ich merge das irgendwie, oder sondern ich habe ja oft Ressourcenprobleme,
ja.
Zeit, aber auch Geld. Also haben sie irgendwo alles gemacht und ein paar Sachen haben vielleicht auch nicht funktioniert. Das ist manchmal auch so, dass man was ausprobieren muss. Das will ich jetzt gar nicht so sagen, dass das immer so sein muss. Aber wer alles macht, macht meistens nichts richtig.
Ja.
Ne, wie so eine Gießkanne voll mit Wasser, und wenn ich davon 10 Blumen habe und eigentlich reicht das Wasser nur für 3 und ich gieße alle, dann gehen mir alle ein.
Ja. Sollte man vielleicht nochmal unterstreichen hier bei diesem dritten Schritt, sowohl als auch. Die Gefahr ist natürlich, dass man bei sowohl als auch sagt, mache ich halt Option A und B. Aber eigentlich steckt ja dahinter, sich zu überlegen, was ist das Gute aus A, was ist das Gute aus B und was sind mögliche Kombinationen oder was sind mögliche, ja, Mischungen, Varianten, ne?
Genau, genug Leute gesehen, die gearbeitet haben und promoviert haben,
mhm,
ne? Die sind irgendwann oft ziemlich platt gewesen.
Mhm.
Ja, oder wenn du dann sagst, okay, ich mache Ausbildung und Abitur abends noch, dann leidet entweder Privatleben so und Freundschaften und Familie so stark darunter oder im schlechten Fall geht es mir so schlecht, dass ich beides nicht schaffe.
Ja.
Ne? Also die Ressourcen. Ne?
Dass die Leistung nicht reicht, ne? In beiden.
Genau, die Ressourcen, das meine ich vorhin so, wenn ich das alles immer gleichmäßig versuche zu verteilen, reicht es nachher für keinen.
Ja.
Hier ist es so gewesen, dass am Ende weder der für dieses tolle Meisterwerk es geschafft hat, als auch eben diese super effiziente Motor. Am Ende ist es dann keiner von denen geworden. Zwischendrin hat eigentlich, die haben wir massiv verloren eigentlich, das, weil wir da hätten das andere machen sollen lieber. Die Maschine wäre viel, viel besser gewesen. Die bessere Entscheidung, die wollte man aber gar nicht machen. Man ist nicht rausgekommen aus diesem Dilemma. Mhm. Und das Interessante ist, keines wäre am Ende sogar die Option gewesen, die im Verbrennungsmotorbereich übrig geblieben ist. Man hat nämlich eigentlich nichts jetzt weitergemacht. Man nimmt nämlich, ich sag mal, ein bisschen salopp, vereinfacht gesagt, die Motoren, die es eigentlich schon vorher gab, und hat sie eigentlich nur technisch entfeinert und sozusagen Qualitätsverbesserung gemacht. Man hat sie nicht mehr evolutioniert oder sogar revolutioniert, man hat sie einfach nur noch leicht verbessert. Also das, was man so über Erfahrung gemacht hat, und damit war es auch völlig in Ordnung. Man hätte ja natürlich auch, beides hätte sein können auch, zum Beispiel, wenn man auf eine E-Maschine kommt, man baut einen Hybrid ne, und so weiter. Also es gibt ja, du merkst schon, du kommst auf einmal ganz andere Gedanken,
ja.
Aber für alles gibt es natürlich immer Kontraargumente. Und hier in dem Fall muss man sagen, ist man aber wirklich hängen geblieben zwischen diesem, mache ich, was ist eigentlich mein Dilemma? Und mein Dilemma war, mache ich eben so dieses maximal effiziente Motor oder mache ich diesen maximalen, ich sag mal, dieses Leistungs- und alles in einem Wunderwerk, ja?
Ja.
Und man hat dabei aber vergessen, eigentlich andere Optionen zu finden.
Was wäre jetzt für dieses Beispiel, dass all dies nicht und selbst das nicht?
Carsharing?
Ja, also daran habe ich auch gedacht, ne? So sich die Frage zu stellen, wie viele Autos braucht es in Zukunft?
Mein Businessmodell anzupassen oder gar eben auch all dies nicht und all das nicht, wäre dann vielleicht sogar ein Gedanke gewesen, wenn man sich zwischen Verbrennungsmotor und E-Maschine hätte entscheiden können, da wäre man beim Hybrid gewesen, aber was gibt es dann noch? Also das ist gar nicht so einfach. Und das Schwierige, was ich dabei finde, ist bei diesen Sachen, und das ist genau das, was man ja jetzt meint, diese Glaubenssätze für sich selbst, die aufzulösen, sind schon schwer. Jetzt versuch die mal in einem Unternehmen aufzulösen. Und dann sind wir ja auch im Innovators Dilemma.
Ja.
Weil wer schlägt denn der Cash Cow den Kopf ab? Mhm. Weil man das Gefühl hat, das passt gerade nicht mehr. Wer entdeckt denn den richtigen Punkt, wo er sagt, das geht nicht mehr weiter?
Da läuten mir gleich bei mir gleich die Verlustaversions-Warnlampen.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass das simpel ist. Und rückwirkend kann man immer schlau sein. Mhm. Aber dennoch muss ich schon auch sagen, und deswegen habe ich ja auch sowohl damals intern die Abteilung gewechselt und dann später auch das Unternehmen verlassen, weil man schon sehen konnte, dass die Entscheidungen nicht objektiv mehr getroffen werden,
ja,
sondern eben nur noch auf Basis der Vergangenheit. Und das haben natürlich dann am Ende auch irgendwie die Menschen, die dort arbeiten, zu verantworten. Ne? Weil das ist dann auf Basis der Vergangenheit Entscheidungen treffen und nicht mehr objektiv vielleicht auf Basis der Gegenwart, wie der Wettbewerb steht, wie die sich die Kundenbedürfnisse ändern. Und da gibt es so viele, viele Kriterien und dann, ich meine, erklärbar ist das, aber es bleibt falsch.
Ja.
So.
Okay,
gut.
Also zusammengefasst kann man sagen, schöne Methode, um Entscheidungen sowohl im privaten wie auch im Unternehmenskontext quasi zu treffen. Entscheidungen, die vielleicht so ein bisschen, wo was auf dem Spiel steht, Entscheidungen mit Tragweite und aus diesem Dilemma rauszukommen, gehen wir links oder gehen wir rechts, machen wir Option A oder machen wir Option B, um quasi den Lösungsraum nochmal aufzumachen und über dieses Lösungsraum aufmachen, quasi auch mal so unsere Glaubenssätze und, keine Ahnung, vielleicht versteckten Entscheidungskriterien, Heuristiken hast du genannt, die quasi auch so ein bisschen sichtbar zu machen und aufzulösen, ne?
Ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, man bei diesen Methoden muss man nicht unbedingt erwarten, dass dann die Entscheidung auch einmal leichter wird.
Nee, ich glaube, die wird schwerer.
Die wird teilweise gefühlt schwerer, weil sie jetzt erstmal diese Komplexität aufdeckt. Dennoch löst sie aber ganz viel, weil man nämlich rauskommt aus diesem festhängenden Gedanken, ich muss mich vielleicht entscheiden oder es geht nur A oder es geht nur B. Mhm. Und wie gesagt, der Methode führt dich ja in Anführungsstriche durch einen Wald, den du noch nicht kennst. Und ob jetzt hinter dem nächsten Baum, hinter dem übernächsten Baum oder ganz am Ende der Strecke oder vielleicht auch gar nicht die große Überraschung steht, das weißt du ja nicht.
Ja.
Und deswegen ist es, aber das Schöne an dieser Methode ist halt, sie ist halt theoretisch innerhalb von 1-2 Stunden mal mit einem Team schon gemacht.
Ja.
Ja, also es ist ja jetzt nichts, wo man jetzt bei einer multikriteriellen Entscheidungsmatrix Informationen sammeln muss und weiß ich was und dann muss man dann ein Tool aufbauen oder nutzen.
Ja.
Und das kann man ja mal machen. Das tut einem ja nicht weh, ne?
Super.
Cool. Schön, coole Idee. Schön, dass du das mitgebracht hast. Was würdest du jetzt, sag ich mal, unseren Zuhörerinnen noch empfehlen, wenn sie das vielleicht anwenden? Sollten sie das alleine tun? Sollten sie das zusammentun? Sollten sie sich vielleicht irgendwie so einen Ablaufplan vielleicht nochmal so, weil du hattest vorhin auch ein bisschen darauf hingewiesen, dass man das eine erst zuerst vielleicht denken sollte und das andere
zum Schluss? Also ich glaube, es braucht jetzt bei der Methode, braucht es nicht irgendwie den großen Experten-Moderator. Es macht Sinn, jemandem die Rolle Moderator zu geben, der so ein bisschen durch den Prozess führt. Ablaufplan finde ich eine gute Idee. Das einfach mal auf dem Flipchart irgendwie aufzumalen und zu sagen, okay, ne, was sind diese vier Seiten und was ist quasi diese fünfte, halt dies nicht und selbst das nicht. Die steht so ein bisschen extra. Und dann sich wirklich dafür Zeit nehmen und einfach mal strukturiert durch, ne, die Option nochmal beschreiben, sowohl A als auch B, damit da das gleiche Verständnis, dann ein Kreativteil mit dem sowohl als auch und dann zu diesem keines von beiden. Also das führt ja immer weiter von dieser ursprünglichen Lösung und vielleicht bewusst in der Reflexion dann bei diesem all dies nicht und selbst das nicht mal diese Frage nach den, welche Glaubenssätze oder welche Normen, welche Standards, ne, welche verdeckten Wünsche, Werte stecken da noch drin. Das wäre meine Empfehlung. Aber ich glaube, die kann man sehr gut selbst ohne größere, sage ich mal, Expertise durchführen, meiner Meinung
nach. Denke ich auch. Ja, bin ich auch bei dir. Würde ich auch gleich den Transfer so ein bisschen hinterher machen. Also wie gesagt, ich finde diesen Weg ganz interessant, dass man da erstmal A, B. Und was ich interessant fand, ist so, wir haben es ja eigentlich auch jetzt gerade so live gemacht. Wir haben uns immer, wenn wir uns dann nicht immer nur versucht, die Stärken und Schwächen gegenseitig irgendwie zu benennen, sondern uns mal gedanklich so ein bisschen auf eine Zeitreise begeben. Was wäre denn, wenn ich A mache? Was wäre denn, wenn ich B mache? Und warum fühlt sich das dann gut oder schlecht an? Also was und dann identifizierst du ja auch gewisse Situationen oder Ziele oder Gefühle da hoch. Genauso, was sind denn dann eben in dieser Kreativphase, was sind denn eigentlich die Kombinatoriken aus beiden? Ja. Was kombiniere ich dann eigentlich oder was kombinieren dann vielleicht auch meine Teammitglieder, wenn ich sage, kombiniere das doch mal, weil da merkt man ja schon, welche Facetten sie kombinieren. Bauen die da jetzt im Endeffekt wie ein Puzzle, so ein Plus einfach, ne? Also beides machen oder kombinieren die Facetten oder kommt einfach durch diesen Gedanken eben auch eine Kombination aus Stärken und Schwächen oder übernehme ich nur einen Teil?
Ja, das war bei uns, ne? Duales Studium. Also das hatte ich überhaupt nicht auf meinem Optionszettel. Für dich war das irgendwie total schnell, bapp, gibt auch nur ein duales Studium. Also, obwohl ich das kenne, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das ein sowohl als auch sein könnte.
Muss man natürlich trotzdem vielleicht irgendwie ein Abi machen könnte oder sowas, ne? Aber das ist jetzt so, man kommt da manchmal sogar durch solche Gedankengänge, durch ganz andere Wege. Ne, also ich, wie gesagt, das, ich finde es ganz interessant und dann eben dieses Auflösen der Glaubenssätze ist, finde ich, im Unternehmerischen, also so im Privat natürlich interessant, finde ich aber super schwierig in der Selbstreflexion. Im Unternehmerischen, glaube ich, wird schnell klar, woher manchmal Direktion kommt. Also was ist denn jetzt das klare Ziel? Warum können wir das nicht machen oder warum sollten wir das nicht machen? Ne, und das dann eigentlich auch mal zurück zu kommunizieren, das wirkt dann vielleicht ein bisschen, ja, also eben genau nicht opportun, ne? Also das Gegenteil von opportun, vielleicht ein bisschen ja anti, aber das sollten wir viel öfter tun im Unternehmen, manchmal auch das hinterfragen, nicht das als Kritik oder als Arbeitsverweigerung interpretieren, sondern vielleicht gibt's ja auch eine andere Interpretation, diese Ziele zu erreichen. Und wenn ja, warum sind diese Ziele eigentlich so definiert? Also auch dieses mal zurückkommunizieren in die Führungsebene herein, ja, geht dann nicht eigentlich auch das? Ja, das ist natürlich, das muss natürlich dann auch die Kultur bieten, aber ich finde dann dadurch kommt man schon auch in, ja, manchmal vielleicht nicht in das Problem rein, dass man irgendwann nach 10 Jahren aufwacht und sagt, oh, hier sind wir aber jetzt irgendwie falsch abgefahren oder beziehungsweise, wo hätten wir denn abfahren müssen, damit wir noch richtig liegen, ja, das ist, finde ich spannend, vielen, vielen Dank. Würde ich fast noch hinten ranhängen, what's next, Tobias?
Ja, what's next? Jetzt haben wir ja zwei Folgen für uns selbst gemacht. Wird mal wieder Zeit für Gäste. Ich habe ein paar spannende Themen, wo wir gerade in der Terminfindung sind. Zum einen sprechen wir über Entscheidungen in der Agilität. Also wie werden Entscheidungen in agilen Teams getroffen? Vielleicht kann man auch ein bisschen spielerisch rangehen. Das wäre eine Folge, die wir gerade aktuell in Planung haben. Was heute schon so ein bisschen angeklungen ist bei dem Thema Automobilindustrie, strategische Entscheidungen, also was sind strategische Entscheidungen? Auf was gilt es da zu achten? Was spielen da vielleicht für Rahmenbedingungen rein? Welche kognitiven Verzerrungen spielen bei großen strategischen Entscheidungen oft eine Rolle? auch eine Gastfolge, die in Planung ist. Also, jupp, wir werden jetzt mal wieder ein paar Gastfolgen machen.
Ich würde gerne auch nochmal eine Folge mit dir machen, wo ich vielleicht, wenn wir dann mal irgendwie den einen Gast nicht kann oder sowas, wo wir beide mal über das Thema Sicherheitsgefühl und Unsicherheit in der Entscheidung sprechen. Also nicht jetzt so prinzipiell so total methodisch, sondern einfach mal, was führt eigentlich zur Sicherheit? Mhm. Ne? Also was fühlt sich sicher an? Und was lässt dann uns auch entscheiden? Und was fühlt sich manchmal unsicher an? Also was gibt's da, ne, Überfluss an Optionen oder Selbstvertrauen bei einem Berater? Also sowas mal so ein bisschen in so eine Diskussion reingehen und dann mal vielleicht ein paar Kernkriterien raus oder nicht Kriterien, vielleicht gar nicht mal so, also Kernpunkte rausnehmen, wo man sagt, wenn ich Entscheidungen treffen will oder auch vielleicht beeinflussen will, dann muss ich im Endeffekt darauf achten, dass ich das und das erreiche, weil wir doch sehr entscheidungsavers sind, wenn wir sehr unsicher sind.
Ja, ne? Finde ich gut.
Okay, super.
So, und ich würde sagen, wenn ihr diese drei Dinge nicht verpassen wollt, dann wie immer folgt unserem Podcast. Auf allen Plattformen sind wir vertreten, Spotify, Apple, Amazon, Deezer. Abonniert uns da, drückt die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn eine neue Folge rauskommt. Wenn ihr uns schon folgt und vielleicht schon zwei, drei Folgen gehört habt, bei Spotify eine Bewertung, hilft uns, Sichtbarkeit, gibt uns Feedback. Weihnachten ist bald. Ihr könnt Peter als verfrühtes Weihnachtsgeschenk mit einer 5-Sterne-Bewertung natürlich glücklich machen.
Immer.
Und schreibt uns gerne, gebt uns Feedback. Schreibt uns, wenn ihr Tetralemma angewendet habt. Schreibt uns, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt. Genau. Und das war's für heute wieder. Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Ich sag ciao und gebe schon mal ab an unsere liebe Ada.
Tschüss.
Das Verrückte am Tetralemma, die meisten kommen mit einer Entweder-oder-Frage rein und gehen mit der Erkenntnis wieder raus, dass sie die falsche Frage gestellt haben. Die fünfte Position, all dies nicht, und selbst das nicht, deckt nämlich oft auf, dass das eigentliche Problem ganz woanders liegt. In der Praxis heißt das, wenn du lange zwischen zwei Optionen hin und her wackelst, ist das kein Zeichen von Unentschlossenheit, sondern ein verdammt guter Hinweis darauf, dass du die Frage nochmal neu stellen solltest. Ciao ihr da draußen, Ada.